Kapitel 1, Verse 6 bis 8 und 19 bis 36. Und er hat das Thema gestellt: Alles dreht sich um das Lamm. Alles dreht sich um das Lamm. Hinführend will ich einige Verse lesen aus Jesaja 53. Ich lese Jesaja 53, die Verse 4 bis 7. Jesaja 53, Vers 4 bis 7. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen zerschlagen. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Wir nehmen.
Ja, ich möchte gleich starten mit dem Bibeltext aus Johannes 1, ab Vers 6 bis 8 und dann ab Vers 19. Es war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Und dies ist das Zeugnis des Johannes, als die Juden von Jerusalem Priester und Leviten sandten, um ihn zu fragen: Wer bist du? Und er bekannte es und leugnete nicht, sondern bekannte: Ich bin nicht der Christus. Und sie fragten ihn: Was dann? Bist du Elia? Und er sprach: Ich bin's nicht. Bist du der Prophet? Und er antwortete: Nein. Nun sprachen sie zu ihm: Wer bist du denn? Damit wir denen Antwort geben, die uns gesandt haben. Was sagst du über dich selbst? Er sprach: Ich bin die Stimme eines Rufenden, die ertönt in der Wüste, ebnet den Weg des Herrn. Wie der Prophet Jesaja gesagt hat. Die Gesandten gehörten aber zu den Pharisäern. Und sie fragten ihn und sprachen zu ihm: Warum taufst du denn, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Johannes antwortete ihnen und sprach: Ich taufe mit Wasser. Aber mitten unter euch steht einer, den ihr nicht kennt. Dieser ist's, der nach mir kommt, der vor mir gewesen ist, und ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Dies geschah in Betabara, jenseits des Jordan, wo Johannes taufte. Am folgenden Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen und spricht: Siehe, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Die Juden, sie hatten sich inzwischen schon fast daran gewöhnt, dass seit Jahrhunderten es keine prophetische Stimme mehr in Israel gab. Der letzte Prophet, Maleachi, war schon vor über 400 Jahren gestorben und seither schien es, als würde Gott schweigen. Wo war nur dieser Gott? Dieser Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Die Hoffnung war allerdings noch nicht ganz gestorben, denn gerade Maleachi, dieser letzte Prophet, hatte angekündigt, dass der Tag des Herrn bevorstehen würde, dass der Messias kommen würde. Zunächst allerdings käme noch ein Prophet, der Prophet Elia, um das Volk auf diesen Messias vorzubereiten. Diese Verheißung aus Maleachi 3 war den Juden durchaus bekannt. Vor allem die religiösen Führer setzten große Hoffnungen in diesen Retter, in diesen versprochenen Messias, dieses Kommen des Propheten Elia. Und in diesem Umfeld befinden wir uns hier gerade in Johannes 1, in diesen Versen, die wir gelesen haben. Und da hinein, in dieses Umfeld, taucht plötzlich dieser geheimnisvolle Täufer auf. Was ist es für ein Mensch? Natürlich kam die Frage auf, war er womöglich dieser versprochene Messias? Ist es jetzt so weit, dass er gekommen ist, auf den wir schon so lange gewartet haben? Als die jüdischen Führer davon hören, schicken sie sofort mal die Tempelpolizei dahin, Vers 19, um den Fall genauer zu untersuchen. Sie müssen herausfinden, wer ist dieser Unbekannte? Wer taucht hier mitten in der Wüste auf, sammelt die Leute um sich und treibt am Jordan sein Unwesen? Wer bist du eigentlich? Fragen sie in Vers 19, das fast schon ein bisschen wie ein Verhör klingt. Und Johannes beruhigt sie und sagt in Vers 20, jetzt macht mal halblang, ich bin gar nicht der verheißene Messias. Ja wie? Wer bist du dann? Bist du dann der Elia, der kommen soll? Nee, sagt er, der bin ich auch nicht. Ja, aber da, wer bist du dann? Bist du vermutlich der Prophet aus 5. Mose 18? Nee, sagt er, der bin ich auch nicht. Und damit wies er nacheinander sämtliche falsche Vorstellungen der Juden von damals über seine Identität zurück. Und ich kann mir gut vorstellen, wie verblüfft die geguckt haben. Einer nach dem anderen wird verneint. Er, das ist schon nicht, das ist schon nicht. Das ist er auch nicht. Ja, wer bist du dann? Denn es war offensichtlich, dieser Mann tanzte irgendwie aus der Reihe. Er musste eine besondere Funktion haben. Und das bedurfte weiterer Klärung. Das hatte sie interessiert. Wer bist du dann? Fragten sie weiter. Sag uns doch bitte, wie du dich selber definierst. Und in seiner Antwort erklärt er ihnen dann den tatsächlichen Bezug zum Alten Testament, weil sie eben viele falsche Vorstellungen über ihn hatten. Er erklärt hier in Vers 23 und sagt, ich bin, wie der Prophet Jesaja gesagt hat, eine Stimme, die in der Wüste ruft, ebnet den Weg für den Herrn. Johannes outet sich hier als Wegbereiter für den Messias. Das war seine gottbestimmte Aufgabe. Und so habe ich auch den ersten Punkt heute genannt, Wegbereiter für das Lamm Gottes. Und unser großes Thema wurde schon genannt, alles dreht sich um das Lamm. Dieser ganze Text, aber auch Johannes der Täufer, in seinem Leben drehte sich alles um das Lamm Gottes. Das können wir bei ihm sehr gut entdecken. Er war die Stimme in der Wüste, der die Menschen durch Buße und Taufe auf den vorbereiten sollte, der nach ihm kam, der Messias. Vielleicht noch ein kurzer Hinweis darauf in Bezug auf die Aussage, dass Johannes es verneint, der angekündigte Elia zu sein. Warum sagt er ihnen nein? Denn Jesus selber sagt in Matthäus 11, Vers 14 unmissverständlich, Johannes der Täufer ist der versprochene Elia. Warum sagt er es nicht selber? Ich glaube, wichtig ist hier zu sehen, die Zuhörer, die Johannes hier vor sich hatte, die hatten, wie gesagt, viele falsche Vorstellungen von diesem Elia, der angekündigt war. Er war für sie fast so eine Art Messias. In diesem angekündigten Propheten haben sie schon fast den Messias selber gesehen. Und Johannes der Täufer, er passte nicht in ihr Schema. Sie hatten sich was völlig anderes da schon in ihrem Kopf ausgedacht. Er entsprach nicht ihren Erwartungen. Und deshalb konnte Johannes die Frage nach Elia eben nicht mit Ja beantworten. Denn Johannes war Johannes der Täufer und eben nicht Elia. Er war auch keine Reinkarnation von Elia, sondern er wirkte, wie es Jesus selber dann gesagt hatte, im Geist und in der Kraft des Elia. In diesem Sinne war er wieder eine Art Elia. Im Geist und in der Kraft Elias ist er eben aufgetreten. Nicht der Elia aus dem Alten Testament kam wieder zurück als Auferstandener, sondern Johannes als neue Persönlichkeit in der Kraft des Elia. Aber weil diese falsche Vorstellung so tief in ihren Köpfen drin war, ließen sie auch nach dieser Klärung der Identität nicht locker, sondern sie stellten die wirklich interessante Frage: Woher nimmst du eigentlich die Legitimation, dass du am Jordan so eine Riesentaufveranstaltung organisierst? Vers 25 fragen sie ihn: Warum taufst du, wenn du nicht der Christus bist, noch Elia, noch der Prophet? Nichts trifft auf dich zu und du taufst trotzdem. Was ist hier los? Du hast eigentlich gar keine Autorität, sagen sie zu ihm, hier zu Buße und Taufe aufzurufen, wenn du keinem der angekündigten Propheten entsprichst. Aber vermutlich hatten sie nicht nur ein Problem damit, mit welcher Lizenz der Johannes hier am Taufen war, sondern die Taufe an sich war wahrscheinlich schon ein Dorn im Auge für die Juden. Denn eine Wassertaufe gab es für die Juden nicht. Sie kamen durch Beschneidung zum Volk Gottes. Die Juden selber kannten höchstens Reinigungsrituale, bevor sie eben zum Tempel gingen, bevor sie Opfer brachten. Aber Johannes war der Erste in der Geschichte Israels, meines Wissens, der andere zur Taufe untertauchte. Und es war revolutionär. Das war etwas völlig Neues. Die einzigste bekannte Wassertaufe war für die Nichtjuden bestimmt. Falls sie als Heiden zum Judentum konvertieren wollten, also die sogenannte Proselytentaufe. Und deshalb war es für sie natürlich eine massive Kränkung, mit den Heiden gleichgesetzt zu werden. Die Juden, die sollen sich jetzt auch taufen lassen. Doch Johannes erklärt ihnen, nicht die Wassertaufe ist das Hauptziel seines Dienstes, sondern die Taufe dient auch nur als Vorbereitung, damit die Juden mal so richtig wachgerüttelt werden aus ihrem Tiefschlaf, dass sie vorbereitet werden für den viel Größeren, der nach ihm kommt, den Messias Jesus Christus. Aber das war noch nicht alles. In Vers 26 macht Johannes dann sogar die unglaubliche Aussage: Derjenige, der nach mir kommt, sagt Johannes, er ist bereits mitten unter euch. Die Zeit ist tatsächlich gekommen. Ich bin es zwar nicht, aber derjenige, er ist schon mitten unter euch. Wie bitte, fragen sich die Leute? Habe ich richtig gehört? Sollte der Messias doch schon gekommen sein? Den Zuhörern blieb bestimmt die Spucke weg. Sollten sie jetzt miterleben dürfen, was die Juden seit so vielen Jahrhunderten schon erwartet hatten? An diesen Messias hingen so viele Hoffnungen, so viele Erwartungen, die er dem Volk, das so gefangen war unter den Römern, bringen sollte. Würde er jetzt endlich sein Königreich aufrichten, die Römer aus dem Land verjagen und hier als neuer König auftreten und die Juden wieder zu neuem eigenständigen Volk führen? War jetzt die Zeit gekommen? Ich denke, unendlich viele Fragen schossen ihnen durch den Kopf, als Johannes diese Bemerkung gemacht hatte. Und er ergänzte noch eine wichtige Sache an dieser Stelle in Vers 27, und zwar, in welcher Beziehung er selber zu diesem Retter Jesus Christus stand. Was war eigentlich seine Beziehung zu diesem Messias? Und in Vers 27 haben wir hier gelesen, er sagt: Ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Ich bin nicht würdig, ihm den Schuhriemen zu lösen. Vielleicht auch hier kurz die Information: Die Schuhe damals bestanden eben aus einer Ledersohle nur mit einem Riemen, der am Fuß befestigt war. Und das Auflösen dieses Riemens war eigentlich Sklavenarbeit. Dafür waren sie zuständig. Und Johannes macht damit deutlich: Ich bin es nicht mal wert, im Sklavendienst für diesen Herrn tätig zu sein. Das war seine Selbsteinschätzung, wie er sich sah diesem kommenden Messias gegenüber. Er ordnet sich tiefer ein als ein Sklave in seinem Dienst. Ich glaube, er lebte, was er mal ein bisschen später in Johannes 3, Vers 30 sagte: Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Er muss wachsen, ich muss abnehmen. Johannes war sich im Klaren, wer von diesen beiden der Wichtigere war. Es ging eben nicht um ihn, nicht um seinen Dienst, nicht um seine Taufe, nicht um seine Aufgabe. Er war nur der Zeigefinger, das Hinweisschild auf den, der nach ihm kommen sollte. Alles dreht sich um das Lamm. Und das ist der erste Merksatz auch für uns heute Morgen. Unser Leben sollte auch so ein Hinweisschild auf Jesus sein, auf das Lamm Gottes. Auch wir sind einzig und allein dafür gerettet, um Gott zu verherrlichen. Ich erinnere nur kurz an die Verse, wo Paulus selber sagt in Kolosser 3, Vers 23, alles, was ihr tut, das tut von Herzen für den Herrn und nicht für Menschen. Oder den Korinthern sagt er in 1. Korinther 10, Vers 31, ob ihr nun esst oder trinkt, völlig egal, was ihr tut, sagt er, oder ob ihr sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Dafür sind wir bestimmt, dafür sind wir gerettet. Unser Leben soll ein Hinweisschild sein auf diesen großen Herrn. Bei Johannes war es so. Er war so ein Zeigefinger, ein Hinweisschild auf den Messias. Und interessanterweise wurde die Ankündigung von Johannes gar nicht wirklich alt, dass der Messias schon unter ihnen wäre. In Vers 29 lesen wir, die Erfüllung ließ nur einen Tag auf sich warten. Schon am nächsten Tag, an gleicher Stelle, als er wieder am Jordan am Taufen war, begegnet ihm dieser Messias, dieser Jesus. Und als Johannes diesen Jesus auf sich zukommen sieht, in Vers 29, da macht er wahrscheinlich eine der gewaltigsten Aussagen der Bibel überhaupt. Wir kennen diesen Vers, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Der Begriff Lamm Gottes ist uns bereits aus dem Alten Testament ja bekannt. Wir haben es vorher schon gehört in Jesaja 53, in der Prophetie vom leidenden Gottesknecht, wird uns schon von diesem Schaf berichtet, das zur Schlachtbank geführt wird, das für die Übertretungen des Volkes stellvertretend leiden wird und die Sünde auf sich nimmt. Diese Verheißungen, die Jesaja über 700 Jahre vorher angekündigt hatte, die hat Jesus als dieses wahre Lamm Gottes bis ins kleinste Detail erfüllt. Und ich glaube, das darf uns Mut machen. Mut machen auch besonders dann, wenn wir Strömungen gegenüberstehen und begegnen, wo Menschen Zweifel säen wollen am Wort Gottes. Können wir dem wirklich noch vertrauen? Ist es immer noch aktuell? Auch die ganzen Wunder, können wir die wirklich noch glauben? Nein, wir können dieses Wort Gottes ernst nehmen. Jesus hat hier bis ins Detail diese Dinge erfüllt, die so viele Jahre vorher angekündigt wurden. Dieses Wort ist auch heute noch aktuell und alle Verheißungen, die noch ausstehen, werden sich noch genauso erfüllen, wie Gott sie angekündigt hat. Wenn wir hier über das Lamm Gottes nachdenken, dann fällt uns vermutlich auch noch ein anderes Lamm ein aus dem Alten Testament. An welches Lamm würdet ihr noch denken? Ich habe schon gehört, das Passahlamm, bevor Israel aus Ägypten gezogen war, des Lammes sterben musste zur Rettung der Söhne Israels, das an die Türpfosten kam, damit Israel, die Erstgeburt der Israeliten, gerettet werden konnte. Und für die Juden war die alljährliche Schlachtung des Passahlamms am Passafest eine unvergessliche Erinnerung durch die ganzen Jahrhunderte hindurch an diese großartige Erlösung des Volkes aus Ägypten. Zugleich war es auch Ausblick, immer wieder in der Erwartungshaltung, es kommt noch dieses vollkommene, perfekte Lamm, diese Erlösung durch den Messias. Und obwohl Jesus zu diesem Zeitpunkt, was wir hier lesen in Johannes 1, noch nicht am Kreuz gestorben war, durfte Johannes doch schon diese prophetische Sicht einnehmen, dass dieser Jesus eines Tages für die Sünde der ganzen Welt sterben würde. Wir wissen nicht genau, ob Johannes bei diesem Lamm Gottes eher an Jesaja 53 dachte oder ob er das mit dem Passahlamm in Verbindung gebracht hatte oder womöglich an die beiden Lämmer gedacht hatte, die ihn nach 4. Mose 28 täglich im Tempel geopfert wurden. Aber es spielt im Prinzip keine Rolle, an welches Lamm Jesaja hier gedacht hatte. Auf jeden Fall ist Jesus die Erfüllung all dessen, was die Opferlämmer im Alten Testament nur schattenhaft vorausdeuten konnten. Die Opferlämmer, sie konnten Sünde ja nur bedecken. Sie konnten sie nicht vergeben. Durch Jesus aber wird Sünde endlich hinweggenommen. Nicht nur bedeckt, sondern wirklich weggenommen. Ich habe nachgelesen, das griechische Wort für tragen, hinwegnehmen, heißt airo. Und es hat mehrere Bedeutungen. Zum einen hat es die Bedeutung von sich drunter stellen im Sinne von Schuld auf sich nehmen. Oder auch die Bedeutung von Sünde wegtragen, fortschaffen, aus dem Weg räumen, wirklich wegnehmen. Und beides hat Jesus eigentlich für uns am Kreuz getan. Er hat sowohl die Sünde der Welt getragen, die Schuld auf sich genommen, die eigentlich uns galt, und er hat auch die Sünden der Welt getragen. Er hat die Sünde aus dem Weg geräumt. Die Sünden, die wir täglich machen. Was meine ich mit dieser Unterscheidung jetzt nochmal zwischen Sünde und Sünden? Schauen wir uns zunächst das Erste kurz an. Jesus hat die Sünde der Welt getragen. Wir wissen, seit dem Sündenfall war die perfekte Beziehung zwischen Gott und Mensch gestört. Nicht umsonst wurden Adam und Eva aus dem Garten Eden vertrieben. Sie durften nicht mehr zurück. Deshalb sagt Paulus in Römer 5, Vers 12, durch einen einzigen Menschen ist die Sünde in die Welt gekommen und mit der Sünde auch der Tod. Und auf diese Weise ist der Tod zu allen Menschen gekommen. Deswegen hat auch jeder gesündigt. Und unter diesem Todesurteil steht die ganze Menschheitsgeschichte seit Adam und Eva. Und es gäbe keine Chance, aus diesem Todesurteil rauszukommen, wenn nicht Gottes Lamm einen Weg der Erlösung geschaffen hätte. Durch sein stellvertretendes Sterben an unserer Stelle, was ich eigentlich verdient hätte, hat er uns befreit aus diesem Fluch der Sünde. Das sagt Paulus auch so schön in Römer 5, ein paar Verse weiter, Vers 18, wo er sagt, so wie eine einzige Verfehlung, also bei Adam, allen Menschen die Verdammnis brachte, so bringt eine einzige Tat, Jesus Christus, die Gottes Gerechtigkeit erfüllte, diese Tat, allen Menschen den Freispruch und das Leben. Jesus hat genau diese Forderung, die Gott erwartete, erfüllt, indem er an unserer Stelle völlig unschuldig gestorben war und den Tod erlitten hat als fehlerloses Lamm. Damit sind wir genau bei dieser Bedeutung, von dieser ersten Bedeutung von Airo, dass Jesus die Sünde der Welt getragen hat. Das heißt im Klartext, Jesus hat das Urproblem der Sünde aufgehoben, hat es gelöst. Er hat den Weg zu Gott wieder frei gemacht, der versperrt war seit dem Sündenfall. Das Sündenproblem an sich ist damit ein für alle Mal gelöst. Allerdings nicht automatisch für alle Menschen. Nein, niemand wird dazu gezwungen. Es ist vielmehr ein Angebot Gottes für uns Menschen. Die Voraussetzung hat Jesus dafür geschaffen. Und jetzt liegt es an uns, diesem Angebot nachzugehen und es in Anspruch zu nehmen. Hier lautet unsere Frage: durfte Jesus schon dein Sündenproblem lösen? Hast du dein Leben mit Gott schon in Ordnung gebracht? Hast du erkannt, dass diese Mauer, die zwischen dir und Gott steht, für dich nicht alleine zu bezwingen ist? Dass du einen Retter brauchst, der diese Mauer aufbricht und zerstört? Hast du diesen Schritt schon gewagt? Wenn nicht, dann ist heute Morgen Gelegenheit. So wie Paulus es uns zuruft einmal: Lass dich versöhnen mit Gott. Komm zu diesem Lamm Gottes. Versäume die Gelegenheit nicht, zu dem zu gehen, der dein Sündenproblem ein für alle Mal lösen kann. Er hat den Preis dafür doch schon bezahlt. Jesus als Opferlamm. Und wer dieses Geschenk der Vergebung schon angenommen hat im Glauben, ich glaube, den darf es immer wieder neu zum Staunen bringen, zum Jubeln über dieses großartige Geschenk, dass wir errettet sein dürfen, dass unsere Schuld weggenommen ist, ein für allemal. Wir kommen zur zweiten Bedeutung noch von Airo. Jesus hat nicht nur die Sünde der Welt getragen, sondern auch die Sünden der Welt. Hier geht es jetzt ganz konkret um all die Einzelsünden, die jeder von uns, du und ich, Tag aus, Tag ein produzieren. Zum Beispiel die Unwahrheit letzten Donnerstag. Jesus hat dafür bezahlt. Die harten, verletzenden Worte gegenüber deiner Familie. Jesus hat dafür bezahlt. Die schmutzigen Gedanken, als du allein warst. Jesus hat dafür bezahlt. Die Bitterkeit, die hochkommt, wenn du an bestimmte Menschen denkst. Jesus hat dafür bezahlt. Die Habsucht, die lieber in das eigene Leben investiert als ins Reich Gottes. Jesus hat dafür bezahlt. Die Zornausbrüche, die du dringend unter Kontrolle bekommen solltest. Jesus, er hat dafür bezahlt. Das verhärtete Herz, das lieber so bleiben will, wie es ist. Jesus, er hat dafür bezahlt. Die Lieblosigkeit gegenüber den schwierigen Leuten, die dir immer wieder Mühe machen und das Leben so versauern wollen. Jesus, er hat dafür bezahlt. Die Sorgen und Ängste, die dich manchmal fast zur Verzweiflung bringen. Jesus hat auch dafür bezahlt. Die Rechthaberei, die ständig für gestörte Beziehungen sorgt, selbst innerhalb der Gemeinde unter Gläubigen. Jesus hat dafür bezahlt. Der Geiz, den man so gerne mit Sparsamkeit verwechselt. Jesus hat auch dafür bezahlt. Der Egoismus, der immer noch denkt, dass sich die ganze Welt um mich drehen muss. Auch dafür hat Jesus bezahlt. Alle diese Sünden und noch viel mehr, die Liste könnte noch lange weitergehen. Jesus hat sie ans Kreuz getragen. Und deshalb kann er uns auch immer wieder neu vergeben. Wie diese wunderschöne Verheißung, ich liebe diesen Vers, 1. Johannes 1, Vers 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, was macht Gott dann? So ist er treu und gerecht. Er hört nicht auf, uns zu vergeben. Treu und gerecht, dass er uns die Schuld vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit, von allem Schmutz. Für uns Gläubige ist es heute eigentlich ganz normal geworden. Jesus hat die Schuld getragen. Wir können zu ihm kommen, wir bekommen wieder Vergebung. wenn wir versagen, wenn wir unsere Schuld bekennen, keine Frage. Aber ich habe den Eindruck in meinem Leben auch oft, dass ich manchmal das Empfinden dafür fast verloren habe, wie schwerwiegend Sünde eigentlich in Gottes Augen ist. Tut es uns überhaupt noch weh, wenn wir wieder mal sündigen, wenn wir daneben langen, wenn wir Gott, seinen Namen beschmutzen? Wie leichtfertig gehen wir mit Sünde um? Naja, wir wissen ja, Vergebung wartet auf uns. Ist es uns bewusst noch, was es ihn gekostet hat, als Lamm für uns zu sterben? Mir ist es in der Vorbereitung auch wieder bewusst geworden, ich möchte wieder ganz neu lernen, Sünde so zu sehen, wie Gott sie sieht. Es ist was Furchtbares. Es schafft Trennung zwischen ihm und uns. Es stört die Beziehung, wenn Sünde in unser Leben kommt. Ich möchte Sünde sehen, wie Gott sie sieht. Es nicht als billige Gnade, sondern als großartiges Geschenk. Ich glaube, für einen Juden im Alten Testament, der noch mit Opfer zu tun hatte, der Tiere bringen musste für Sünden, ich glaube, da war es noch wesentlich greifbarer. Da war es noch viel mehr in den Alltag mit integriert, was Sünde im Leben bewirkte. Jeder konnte sehen, wenn die Tiere im Hof weniger wurden. Wenn mal wieder ein Opfer gebracht werden musste. Heutzutage ist das irgendwie anders. Dass Sünde mit Tod zusammenhängt, wissen wir schon, theoretisch. Aber es ist keine so reale Erfahrung, wie es eben damals war, wenn sie ein Opfer, ein Tier, anstelle ihrer Sünde bringen musste. Wir müssen keine Tieropfer mehr bringen, sondern wir können ganz privat im stillen Kämmerlein zu Gott kommen, unsere Schuld bekennen und wir wissen, jawohl, weil Jesus gelitten hat, dürfen wir die Vergebung in Anspruch nehmen. Was für ein Vorrecht, was für ein Privileg, dass wir in diesem besseren Bund leben, von dem der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 8 schreibt, dass wir Vergebung zu jeder Zeit bekommen dürfen, ohne Einschränkung. Lasst uns davon täglich Gebrauch machen, jeden Tag. Wir plagen Jesus nicht damit. Er wartet darauf, dass wir immer wieder neu zu ihm kommen. Der zweite Merksatz deshalb für heute Morgen: Weil unsere Sünde Jesus den Tod brachte, sollten wir nicht leichtfertig mit Sünde umgehen, sondern das Geschenk der Vergebung hochachten, es wertschätzen, denn es ist etwas ganz Wertvolles. Paulus schreibt es mal so schön in Kolosser 1, Vers 13 und 14. Er hat uns errettet. Und woraus? Errettet aus der Herrschaft der Finsternis. Hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Hier herrscht was ganz andere Atmosphäre. Das Reich des Sohnes, in dem wir die Erlösung haben. Wodurch? Durch sein Blut. Durch das Blut des Lammes haben wir die Vergebung der Sünden. Noch einen letzten Punkt finde ich hier extrem spannend an diesem Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Die Frage ist nämlich, wie viel an Menge, wie viel ist eigentlich die Sünde der Welt? Wenn wir uns vorstellen, jeder von uns sündigt nur zweimal pro Tag, da setzen wir schon mal sehr tief an, dann wären das 14 Mal pro Woche, 56 Mal im Monat und 672 Mal im Jahr, hochgerechnet auf 70 Jahre, wären es 47.000 Sünden pro Leben und Mensch. Auf die aktuelle Weltbevölkerung hochgerechnet, 7 Milliarden oder inzwischen sind es ja schon viel mehr wieder, wären es 329 Billionen Sünden. Aber bisher haben wir ja nur die momentane Weltbevölkerung zusammengerechnet. Hochgerechnet auf 6000 Jahre Menschheitsgeschichte, wenn wir mal davon ausgehen würden, wären das mal locker 30 Trillionen Sünden. Und selbst hier gilt, wie gesagt, zu bedenken, wir sind nur von 2 Sünden pro Tag und Mensch ausgegangen. Und der Durchschnitt dürfte sicher um einiges höher liegen. Also es sind Zahlen, die können wir uns ja überhaupt nicht mehr vorstellen. Die sind jenseits von unserem Vorstellungskraft. Mir kommt es auch nicht auf die Zahlen an, ob es jetzt 30 oder 300 oder 3000 Trillionen sind. Ich wollte euch einfach nur kurz vor Augen führen, wie unfassbar viele Sünden in diesem Begriff Sünden der Welt zusammengefasst ist, die Jesus allesamt getragen hat. Und das Unglaubliche dabei, jede einzelne Sünde, auch meine Sünde, deine Sünde, Jesus hat sie ans Kreuz gebracht. Die Sünde deines Nachbarn, die Sünde deines Vorgesetzten, die Sünde deiner Kollegin, die so fies zu dir ist immer wieder. Auch dafür hat Jesus bezahlt. Die Sünde deines Nachbarn, der dir immer wieder Stress macht und zu dir so unfreundlich ist, auch diese Sünde hat Jesus getragen. Aber es geht noch weiter. Was ist zum Beispiel mit den Sünden von Menschen, die jemand anderes umbringen? Von Mördern? Die Sünden von Amokläufern, von Attentätern? Was ist mit den Rebellen vom IS, von Boko Haram, die Hunderte mit in den Tod reißen? Was war mit Saddam Hussein oder Gaddafi, wie sie alle hießen, die im Irak, in Libyen ihr Unwesen getrieben haben? Kann Jesus auch ihnen vergeben? Was ist mit den Offizieren damals im Dritten Reich, die Tausende in die KZs trieben und umgebracht haben? Hat Gott auch für sie bezahlt? Reicht sein Blut auch dafür aus?
Steht auf einem Pult in einer Kirche und spricht zu einer großen Menge von Menschen. Ernste Gesichter starren ihr entgegen. Sie sind getroffen von der dreckigen Erzählung dieser Frau, die ein ganzes Regime vor den Augen der Welt entblößt. Steht auf einem Pult in einer Kirche und spricht zu einer großen Menge von Menschen. Ernste Gesichter starren ihr entgegen. Sie sind getroffen von der dreckigen Erzählung dieser Frau, die ein ganzes Regime vor den Augen der Welt entblößt. Sie erzählt von den Konzentrationslagern, ihre Qual, ihrer Seele, von Vergangenheit und Gegenwart. Wortlos den Raum verlassen, kämpft sich ein Mann durch die Menge nach vorne. Diese Frau, Corrie ten Boom, schildert später in ihrem Buch die Zuflucht. Ich sah den großen Raum, in dem wir uns nackt ausziehen mussten. Die Schuhe und die Kleider am Boden. Wir mussten nackt an ihm vorbeigehen. Ich erinnerte mich an die Scham. Ich erinnerte mich an meine ausgemergelte Schwester, deren Rippen deutlich unter der pergamentartigen Haut hervortraten. Ihre Schwester und sie, Corrie, waren im KZ, weil sich Juden bei sich versteckt hielten. Die Schwester überlebte diesen Mann und das Regime nicht. Jetzt stand sie zum ersten Mal ihrem Häscher gegenüber. Sie erinnerte sich an seine Jagdpeitsche in seinem Gürtel und ihr Blut schien zu gefrieren. Er war es, der die Menschen in die Gaskammer trieb. Er sagte, sie sprachen von Ravensbrück. Ich war Wächter dort. Ich bin Christ geworden. Er steckte mir seine Hand entgegen und fragte,
vielleicht fasse ich ganz kurz zusammen. Ich weiß nicht genau, wie gut ihr es verstanden habt. Elisabeth Boom, sie hatte nach ihrer Freilassung ja viele Vorträge gehalten, sie war umhergezogen. Und unter anderem war sie jetzt mal wieder an einem Abend. Sie hatte berichtet, was sie erlebt hatte, wie Gott sie bewahrt hatte, wie er sie durch schreckliche Dinge hindurch geführt und zum Überleben ihr verholfen hatte. Und nach einer Veranstaltung kam eben einer nach vorne, der Wächter dort war, der vermutlich auch ihre Schwester und andere, viele andere in den Tod geführt hatte. Und er hatte sich bekehrt. Und er reicht ihr jetzt, er will ihr die Hand reichen und bittet um Vergebung. Und sie schildert jetzt so ein bisschen, was sich in ihr abspielt. Wie es ihr dabei ergangen ist, wie sie gerungen hat und gekämpft hatte mit all dem Furchtbaren, was damals passiert ist. Und es wird so schön beschrieben. Sollen wir es nochmal weiter laufen lassen? Versteht ihr zum Teil was? Nein, zu wenig. Okay, schade, ja. Sonst müssen wir es mal noch nachholen. Aber es ist sehr beeindruckend, wie sie diesen Kampf, diesen innerlichen Kampf beschreibt, der in ihr tobt. Und wie sie letzthin dahin geführt wird, nach viel Gebet, das innerhalb von Sekunden müssen sich ja unglaubliche Dinge in ihr abgespielt haben. Und es wird ganz toll in diesem Kurzclip eben beschrieben, es ist sehr bewegend, dieses Zeugnis zu hören, bis sie es schafft, die Hand entgegenzustrecken und sagen, ich vergebe dir. Ich vergebe dir von Herzen, dem Mörder der Schwester und vielen tausenden anderen. Unglaublich, dieses Zeugnis, wenn ihr das vielleicht auch nochmal irgendwo in YouTube oder so anhören wollt, könnt ihr das mal suchen oder wir können es vielleicht zur Verfügung stellen. Vergeben, Menschen vergeben, die so viel Leid, so viel Unheil getan haben. Das kann nur Gott allein. Sie beschreibt es so schön, ich hätte keine Kraft. Ich könnte es niemals machen. Es ist viel zu schlimm, was da passiert ist. Es sprengt völlig die menschliche Kapazität. Aber damit haben wir, glaube ich, ein Stück weit Antwort auf diese Frage gefunden von eben, reicht sein Blut auch für die schlimmsten Sünder aller Zeiten, falls sie zu Lebzeiten umkehren, Jesus um Vergebung bitten. Und ich möchte nicht die schlimmen Sünden natürlich schönreden oder fünf gerade sein lassen, auf keinen Fall. Gott hasst die Sünde zutiefst. Aber das Blut Jesu ist so umfassend. Es reicht aus, dass es tatsächlich für alle Sünden aller Menschen zu allen Zeiten in allen Ländern ausreicht. Ohne Ausnahme. Und das Schönste dabei, du und ich, wir sind da auch eingeschlossen. Wir gehören auch zu diesem Kreis, denen Jesus Vergebung anbietet. Die davon profitieren können, dass dieses Lamm Gottes für uns geschlachtet wurde. Gott ist auch uns Sündern immer wieder gnädig. Und ich glaube, an der Stelle sollten wir aufpassen, dass wir nicht zu schnell mit dem Zeigefinger bei den Sünden der anderen landen. Hast du schon gehört, was der alles gemacht hat? Schau dir mal an, was Furchtbares der alles tut. Was der sich auflädt, das würde ich ja nie machen. Wie kann man so was Schlimmes überhaupt tun? Hatte mich meine Nachbarin gefragt. Diese Person konnte es nämlich nicht verstehen, dass es so böse Menschen gibt, die nichts Besseres zu tun haben, als die Daten von Menschen zu sammeln, zu verkaufen und damit Geld zu machen und an anderen weiterzugehen, sie auszuspionieren. Und sie hat sich so richtig darüber empört und so herzhaft aufgeregt über diese bösen Menschen, was die alles Schlimmes tun. Und ich glaube, sie hätte mir noch lange weiter erzählt, wenn ich da auch nicht gesagt hätte oder eingeworfen hätte, ich bin dazu genauso in der Lage, oder das könnte ich genauso machen. Sünde fängt ja nicht erst in der Tat an. Sünde fängt in Gedanken an. Und Gedanken sind bei uns oftmals auch nicht die allerbesten. Sie hat mich etwas ungläubig angeschaut, doch ein bisschen widerwillig dann zugestimmt. Ich glaube, so ist es oft auch bei uns. Wir übersehen, dass der Zeigefinger auf andere oft nur ein Mittel ist, um von den eigenen Fehlern abzulenken. Dass man uns auf was anderes konzentriert, damit wir selber in ein besseres Licht gestellt werden. Es macht ja auch viel mehr Spaß, über die Sünden der anderen zu reden, als über die eigenen. Wer tut es schon gerne? Aber ist mein Stolz, mein eigener Neid, meine Habsucht, meine Eifersucht, mein Geiz wirklich so viel besser als der meines Nachbarn? Wir haben es in Jesaja 53 vorher eigentlich so schön gelesen. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen, unsere Schmerzen auf sich geladen. Um unsere Übertretung wurde er durchbohrt. Unsere Missetaten willen wurde er zerschlagen, damit wir Frieden hätten. Diese Verse lenken den Fokus eigentlich ganz auf meine Sünden, nicht auf die meines Nachbarn. Denn mit meinen Sünden habe ich eigentlich schon genug zu tun. Es gibt gar keinen Grund, mich auch noch mit denen von den anderen zu beschäftigen. Ich fand die Idee von einem Bibellehrer mal so schön. Der hat jetzt hier in die Verse von Jesaja 53 einfach mal den eigenen Namen eingesetzt. Und da heißt es etwas so, fürwahr, du darfst deinen Namen einsetzen. Er hat Timos Krankheit getragen und Timos Schmerzen auf sich geladen. Er wurde im Timos Übertretungen willen durchbohrt, wegen Timos Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit Timo Frieden hätte. Und durch seine Wunden ist Timo geheilt worden. Timo ging in die Irre wie Schafe. Er wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf Timos ganze Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich, tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer und seinen Mund nicht auftut. Wenn man so diese Verse liest, mit seinem eigenen Namen mal eingesetzt, und ihr dürft es gerne heute Mittag mal machen, in aller Ruhe für euch diese Verse so lesen, ich glaube, dann verstummen alle Diskussionen über die Sünden der anderen, was die schon wieder falsch gemacht haben und was dort schlecht läuft. Denn jetzt wird mir der Spiegel vorgehalten und Gott zeigt mir meine Schuld, meine Sünden. Ja, es war auch meine Schuld, die ihn ans Kreuz gebracht hat. Es war auch meine Sünde, die ihn geschlagen hat. Und wieder mal kann ich nur staunend und dankbar anerkennen, Vergebung ist reine Gnade. Was für ein großartiges, unverdientes Geschenk. Ich bin ja kein Cent besser wie der andere neben mir. Ich bin genauso in der Lage zu sündigen. Ich bin sogar in der Lage, schwer zu sündigen. Und wenn es noch nicht so weit gekommen ist, dann ist es auch schon wieder Gnade Gottes, dass er mich gehalten hat, dass er mich in seiner Nähe bewahrt hatte. Ich komme zum Schluss. Heute Morgen hat sich hoffentlich alles um das Lamm gedreht. Und ich möchte schließen mit drei Fragen, die gleichzeitig als Wunsch formuliert sind, die uns durch die Woche begleiten können. Wie schön wäre es, wenn wir wie Johannes solch ein Hinweisschild auf das Lamm wären, in diesem Umfeld, wo wir leben. Wie schön wäre es, wenn uns das Sterben Jesu immer wieder vor Augen stünde, damit wir nicht leichtfertig sündigen, damit wir die Heiligkeit Gottes immer wieder neu vor Augen haben. Und wie schön wäre es, wenn wir immer mehr begreifen würden, wie umfassend das Werk des Lammes Gottes war, damit wir nicht überheblich von uns selber denken, sondern begreifen, Vergebung, ja, das ist reine Gnade, reines Geschenk. Amen. Wir beten noch. Lieber Jesus, du hast dich für uns hingegeben als dieses Lamm Gottes. Wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass du diesen Weg gegangen bist, damit wir Vergebung erfahren dürfen. Vergebung all unserer Sünden, Vergebung von all dem, was uns tagtäglich verunreinigt. Du bist der, der immer wieder neu die Hand entgegenstreckt und zu dem wir kommen dürfen mit allem Ballast bei dir abladen. Danke für dieses Geschenk. Danke für diese Einladung jeden Morgen neu. Und danke, Herr Jesus, dass du auch jeden einlädst, der noch nicht zu dir gekommen ist. Dieses Geschenk erstmal grundsätzlich anzunehmen, Rettung bei dir zu bekommen, dass die Beziehung zu dir wiederhergestellt ist, dass das Leben wieder neu gemacht wird durch dich. Danke, Herr Jesus, dass du uns aber auch hilfst, weil wir Vergebung von dir erfahren haben, dass wir anderen vergeben können. Und du siehst, wie schwer es uns fällt. Wir können es nicht aus eigener Kraft. Wir schaffen es überhaupt nicht. Aber danke, dass du der bist, der uns helfen kann, auch anderen zu vergeben. Du hast Corrie ten Boom geholfen, selbst den Mördern ihrer Familie zu vergeben. Und so hilf auch uns, all den Menschen zu vergeben, die uns so viel Mühe und Not und Schwierigkeiten machen, dass wir sie immer wieder mit deinen Augen sehen, dass wir immer wieder um Vergebung bitten, unser Herz reinigen lassen, unsere Gedanken auch von Bitterkeit befreien lassen. Hilf uns, Herr Jesus, weil wir es alleine nicht schaffen. Danke, dass du als dieses Lamm uns jeden Tag neu zu dir einlädst. Amen.